Metaphorisch gesehen, wo sind Sie denn Alice Salomon zum ersten Mal begegnet?
Metaphorisch gesehen bin ich in 80er Jahren an der heutigen Alice Salomon Hochschule. Damals trug die den Namen Alice Salomon nicht, die Schule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Und da fing in 80er Jahren historische Forschung, Erinnerungsarbeit an. Und in dem Zusammenhang bin ich auf Alice Salomon gestoßen, relativ spät sozusagen.
Und Sie schreiben ja in Ihrer Biografie über Alice Salomon, ich zitiere einmal, die Frauen der Zeit waren weder Bürgerinnen noch selbstständige Rechtspersonen. Nach meinen eigenen Recherchen war ja der Ausschluss von Frauen im 19. Jahrhundert sogar juristisch besiegelt. Also das preußische Vereinsgesetz aus dem Jahre 1850, das besagte ja, dass es Frauen sogar verboten war, sich politisch zu organisieren oder auch überhaupt an politischen Veranstaltungen teilzunehmen. Und das brauchten sie ja eigentlich auch gar nicht unbedingt in den Augen der damaligen Gesellschaft, denn bürgerlichen Frauen war es ja sowieso bestimmt quasi auch nur Ehefrau und Mutter zu werden. Alice Salomon dagegen war jetzt ihr Leben lang weder das eine noch das andere. Inwiefern war denn ihre Tätigkeit und auch ihre Forschung innerhalb der sozialen Arbeit ein Ausweg für Salomon aus diesem, ja, ich sag mal, Schicksal?
Ja, also das war es in jedem Fall. Eigentlich mehr als ein Ausweg. Das war ein großer Glücksfall, dass sie 21-jährig, dann durfte sie nach damaliger Zeit auch unabhängig von den Eltern mehr machen, auf die Gründung der Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit stieß. Das war eine Reforminitiative, eine bürgerliche Reforminitiative, in der sich Alice Salomon engagierte und diesen 21. Geburtstag sozusagen, den bezeichnete sie nachher immer als Beginn ihres Lebens und machte sich damit gleichzeitig 21 Jahre jünger. Also auf jeden Fall war das eine Lösung für sie, eine Tätigkeit zu finden, in der sie gebraucht wurde, in der sie was Sinnvolles machen konnte und nicht auf einen Ehemann warten musste, was sie als demütigend und degradierend empfunden hat. Also zu ihrer Eingangsformulierung oder ergänzenden Information, das ist auf jeden Fall natürlich richtig, was Sie da sagen. Die Situation der Frauen war ja wirklich eine ohne Rechte. Und das ist ja ganz wichtig. Sie durften ja auch nicht wählen, also sie durften nicht sich politisch betätigen, sie durften auch nicht wählen, sie durften nicht mal ihren Wohnsitz unabhängig vom Ehemann bestimmen. Da hatte der das Recht zu, also das bürgerliche Gesetzbuch schränkte die Rechte der Frauen auch erheblich ein und festigte oder besiegelte nochmal eigentlich die Abhängigkeit der Frauen von den Männern.
Und der Weg in die soziale Arbeit war ja auch ein Stück weit, hatte ja auch so emanzipatorische Aspekte für Frauen. Und wenn wir jetzt in dieses 19. Jahrhundert einmal gucken, ist es ja auch eines, welches in besonderem Maße auch durch gesellschaftliche Umbrüche gekennzeichnet ist. Durch die Folgen der vor allen Dingen Industrialisierung vergrößerten sich ja die Städte und auch die Not vieler Menschen wuchs auch in diesen vor allen Dingen immer weiter. Und laut dem Erziehungswissenschaftler Wolfgang Müller erwachte dabei vor allem in den Kreisen des Bildungsbürgertums das starke Bedürfnis, etwas dagegen zu tun. Dazu gehörten ja auch Alice Salomon und ihre Mitstreiterinnen. Welche Ziele verfolgten denn diese dabei?
Also grob würde ich jetzt zwei Ziele nennen. Das eine Ziel war, tatsächlich konkrete Hilfe zu leisten für bedürftige Personen. Na, Mehrzahl waren das Frauen, die um Hilfe nachsuchten. Die Männer machten das weniger, also Frauen aus der Arbeiterschaft und ja, Dienstboten und. Und zum anderen ging es um soziale Reform, um die Veränderung von Arbeitsbedingungen, von Lebensbedingungen und damit eine Veränderung der Gesellschaft hin zu einer Gesellschaft, die sozial ist, die human ist, die sich ja für den Einzelnen einsetzt, die aber auch für die Rechte von ganzen gesellschaftlichen Gruppen, Klassen in der damaligen Sprache. Vielleicht kann ich noch ein Beispiel bringen oder eine Erläuterung. Aber bei der individuellen Hilfe stand zweierlei im Vordergrund. Das eine war, mit der Almosentätigkeit, die zu beenden, beziehungsweise gegen die Almosentätigkeit vorzugehen, die an der Situation des in Not geratenen Hilfebedürftigen, wie gesagt, Mehrzahl der Frauen, nichts änderte, sondern im Gegenteil die manifestierte und hauptsächlich für das gute Gewissen derjenigen, die da die Almosen spendeten, nützlich war. Das Zweite, und das hängt zusammen, sollte diese Hilfe dazu führen, dass die Person von Hilfe unabhängig wurde. Und das bedeutete, man musste analysieren, wodurch die Person in die Notsituation gekommen ist. Und dann die entsprechenden Mittel finden, um ihr behilflich zu sein, aus dieser Notsituation herauszukommen. Und damit wiederum hing dann die Reform zusammen, weil das oft gar nicht individuelle Gründe waren, sondern allgemeine sozioökonomische Gründe. Also es wurde zum Beispiel für den Begrenzung des Arbeitstages seinerzeit üblich, waren noch 12 Stunden und mehr Arbeitsstunden. Es war üblich, schwangere Frauen gingen bis zur Entbindung arbeiten und nach der Entbindung gingen sie wieder arbeiten, um den Arbeitsplatz nicht zu verlieren. Das heißt, das Mutterschutzgesetzgebung war ein großes Thema, Säuglingsschutz und Fabrikgesetzgebung, die Arbeitsbedingungen in den Fabriken zu ändern und. Also vielleicht wird es dadurch ein bisschen greifbarer.
Ja, und spannend finde ich daran auch immer, dass Armut ja ganz, ganz lange als so gottgegeben angesehen wurde und ja im 19. Jahrhundert auch so ein Bewusstsein überhaupt erst gekommen ist, dass es eben strukturelle Probleme, gesellschaftliche Probleme auch sind und dass das Alice Salomon auch wahrgenommen hat.
Ja, auf jeden Fall. Und bekannt ist ja, dass sie dann tatsächlich noch studiert hat, was eigentlich gar nicht möglich war, weil sie nur 9-jährige Schule besucht hatte, wie für Mädchen üblich. Da bekam sie eine Sondergenehmigung. Das war dann schon Anfang des 20. Jahrhunderts doch möglich auch. Aber sie hat zudem promoviert und das war eine große Ausnahme. Das ging bis ins preußische Innenministerium. Und da hat sie über die ungleiche Entlohnung von Männer- und Frauenarbeit promoviert und die Gesetze, die dahinter stehen, ergründet und dargelegt und Wege aus dieser Ungleichheit herauszukommen aufgezeigt.
Und was sie ja auch gemacht hat, war die sogenannten sozialen Frauenschulen zu gründen. Und als die sich entwickelten, gab es ja eigentlich noch gar keine wirkliche Fachliteratur über die soziale Arbeit, die überhaupt gelehrt werden könnte in diesen Schulen. Und Alice Salomon schreibt ja selbst auch darüber, es gab keine verkaufsfertige Wissenschaft der sozialen Arbeit, die wir im Unterricht hätten anwenden können. Es gab keine Lehrbücher, wir mussten sie schreiben. Genau, und besonders bekannt wurde ja ihr Werk Soziale Diagnose. Was macht denn diese Veröffentlichung so besonders in der Zeit auch?
Bevor ich auf Ihre Frage eingehe, würde ich zu dieser Formulierung verkaufsfertige Wissenschaft noch mal gern eingehen, kurz,
ja, gern.
Weil das so ein zentraler Punkt ist. Das erste Lehrbuch, das sie tatsächlich geschrieben hat, war ein Lehrbuch der Volkswirtschaftslehre für soziale Frauenschulen. Also die Kluft zwischen Wissenschaft und Ausbildung und Anwendung von Wissenschaft in Ausbildung, die war so groß, weil die deutschen Universitäten seinerzeit diesen Handlungsbezug negiert haben für sich. Also das würde jetzt weit führen, aber vielleicht als ein Stichwort, und dem man nochmal nachgehen kann. Also die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Analysen auf die Praxis zu beziehen und zwar sowohl praktische Probleme aufzugreifen, um die zu analysieren, wie theoretische Möglichkeiten der Erklärung zu nehmen, um diese Situation zu verstehen und damit ja überhaupt erst lösen zu können. Und dafür ist die soziale Diagnose tatsächlich ein gutes Beispiel, das für diejenigen, die da weiter interessiert sind. Das ist eine Methode, die aus den USA gekommen ist. Die hat Alice Salomon aufgegriffen und hier für hiesige Verhältnisse irgendwie übersetzt. Und sie hat dem hinzugefügt, also, und darin wird wirklich minutiös dargelegt, was alles recherchiert werden muss, um einen Fall tatsächlich, den Fallbegriff benutzen Sie wahrscheinlich auch noch, denke ich, tatsächlich verstehen zu können und erklären zu können. Also in, ganz minutiös in alle Richtungen, in medizinische Richtung, in ökonomische Richtung, in ich, also wirklich ein sozusagen ganzheitlicher Ansatz, der die Umweltbedingungen mit einbezieht. Was eine andere Besonderheit dieser Veröffentlichung Soziale Diagnose von Alice Salomon ist, ist, dass sie ihm anfügt einen theoretischen Teil und Ansätze zu einer Theorie des Helfens, einer theoretischen Begründung für die Wissenschaft der Fürsorge, also sozialen Arbeit, legt. Und das ist sehr lesenswert, weil darin Grundsätze formuliert sind, die an Aktualität sicher nichts eingebüßt haben. Und zentral scheint mir, dass sie darin betont, von den Ressourcen, von den Möglichkeiten des Einzelnen auszugehen, nach denen zu gucken, nicht nach den Defiziten alleine. Das hilft nicht, den Menschen zu befähigen, seine Situation selber in die Hand zu nehmen. Und dass das das Ziel ist, dass der Einzelne seinen Weg selber findet, ihn darin zu unterstützen und nicht ihm ihr Lösungen vorzusetzen. Das ist, glaube ich, wenn man sich fürs Helfen entscheidet, immer eine große Versuchung, dem Hilfesuchenden irgendwie zu viel zu helfen sozusagen. Und das wird da von Alice Salomon sehr konkret und anschaulich auseinandergelegt, was eigentlich, und sie sagt dann, die Kunst des Helfens ausmacht. Und das ist vielleicht ein dritter Punkt, dass was in dem heutigen Begriff von der Handlungswissenschaft leicht vielleicht verloren geht, dass es um eine kreative Tätigkeit geht, dass soziale Arbeit eine kreative Tätigkeit ist und die Sozialarbeiterin ihr kreatives Potenzial irgendwie entfalten können muss, damit sie schöpferisch mit jedem einzelnen Fall umgehen kann und nach Lösungen, die nicht auf einem Merkzettel stehen, suchen kann und die finden kann. Also das scheint mir nach wie vor ein aktueller Punkt zu sein. Ja.
Es ist ja auch so interdisziplinär, wie wir es auch gerne im Studium sagen. Also das haben Sie ja auch schon angesprochen. Es schaut ja eben auf die Ressourcen von einzelnen Menschen, auf strukturelle Begebenheiten, auf psychische Begebenheiten, auf finanzielle. Also die soziale Arbeit ist ja auch ein Feld, die sehr feldübergreifend ist.
Ja, absolut, natürlich. Also das ist ja das Besondere der sozialen Arbeit von Anfang an, dass sie überdisziplinär und interdisziplinär orientiert ist. Also die Schulen seinerzeit haben halt eine Bandbreite von Fächern, das gar nicht so sehr unterschiedlich zu heute, erstaunlicherweise. Und also dazu gehörte auch Ethik und Philosophie und breites Spektrum, um die Ganzheitlichkeit erfassen zu können und erklären zu können. Und Salomon beschreibt das in ihrer Autobiografie sehr eindrucksvoll auch, dass ihre Generation um die Jahrhundertwende, also vom 19. zum 20. Jahrhundert, gezwungen war, sich ein eigenes Weltbild, wäre jetzt die Sprache der Zeit, zu machen, weil die alten Werte und Normen nicht mehr gültig waren. Also die Ständegesellschaft, die patriarchalen Strukturen und. Sodass sie eigene Orientierung finden mussten. Und das durchzieht die ganze Zeit. Also das hat die Sozialarbeit sich mit eingeklinkt sozusagen. Es betraf auch die Künste, die Wissenschaften. Die meisten Bereiche der Gesellschaft suchten nach neuen Möglichkeiten, Öffnungen aus den engen Verhältnissen. Ich glaube, heute haben wir eine ähnliche Situation unter, aber nochmal irgendwie jetzt sehr bedrohlichen Perspektiven.
Sie haben ja eben schon den Begriff Handlungswissenschaft auch selbst genannt. Also die soziale Arbeit ist nämlich eine Handlungswissenschaft. Also das bedeutet ja, sie verknüpft theoretisches Wissen mit ganz praktischen Erfahrungen. Und Alice Salomon achtete ja auch selber während der Ausbildung zusätzlich darauf, ob ein Mädchen eben für diese Arbeit überhaupt auch menschlich überhaupt geeignet war. Jetzt ist es mittlerweile so, dass unsere ganze Welt sich sehr stark akademisiert hat. Also immer mehr Menschen möchten studieren. Mittlerweile muss man hier in Halle 6 Semester studieren, hat währenddessen 3 Monate lang ein unbezahltes Pflichtpraktikum und bekommt dann eine staatliche Anerkennung und wird dann auch direkt quasi auf Menschen losgelassen. Was würde denn Ihrer Meinung nach Alice Salomon genau dazu sagen?
Schwierige Frage. Also es könnte ganz unterschiedliches sein. Das eine könnte die erstaunte Feststellung sein, dass sich eigentlich gar nicht viel geändert hat, weil 3 Jahre Ausbildung hatten die jungen Frauen am Anfang auch, 2 Jahre Schule, 1 Jahr Berufspraktikum. Also das ist irgendwie, sprengt den Rahmen heute sozusagen gar nicht. Das andere ist, dass der Praxisbezug möglicherweise intensiver war. Also es geht ja nicht nur um Erfahrung, sondern Praxis bedeutet ja auch Fähigkeiten, Fertigkeiten zu haben. Also das, was man theoretisch gelernt hat, anwenden zu können, beziehungsweise aus der Praxis, und das hat Salomon immer betont, aus der Praxis auch Fragen an die Forschung, an die Wissenschaft zu stellen, weil das kann die Wissenschaft nicht aus sich selbst rausnehmen. Also wo kommen die Fragen her? Also das wäre vielleicht auch ein Erstaunen, dass der Praxisanteil eher geringer geworden ist. Was sicher Ihre Bejahung finden würde, wäre, dass das jetzt an Hochschulen angesiedelt ist. Das war zu ihrer Zeit nicht möglich. Deshalb hat sie in 20er Jahren ja eine eigene Frauenhochschule gegründet für soziale Arbeit und Sozialpädagogik. Also das wäre sicher, was sie unterstützen würde und aber auch die Entwicklung weiterzutreiben. Das war immer ihr Anliegen. Also die Ergänzung durch Masterstudiengänge wäre sicher in ihrem Konzept auch immer wichtig.
Nun ist die Erziehungswissenschaft und die soziale Arbeit ja insgesamt auch noch sehr stark von Frauen beeinflusst. Also seit Jahrzehnten ist ja der Anteil von Frauen auch vor allen Dingen in der Praxis bei 83%. Und der hohe Frauenanteil jetzt im 20. Jahrhundert, der ist für mich noch irgendwie nachvollziehbar. Also da waren es ja besonders die 2 Weltkriege, die sehr ausschlaggebend dafür waren, dass die Frau sich quasi um die Gesellschaft kümmerte, während Männer halt an der Front waren. Dennoch waren es ja auch die bürgerlichen Frauen, auch in der Frauenbewegung, die im Sinne einer sogenannten geistigen Mütterlichkeit die Kulturaufgabe der Frau darin sahen, sich halt eben um Menschen zu kümmern. Hat damit am Ende denn die bürgerliche Frauenbewegung selbst quasi den Grundstein für diese 83% gelegt?
Das können Sie gerne so sehen. Mein Kommentar dazu wäre, dass die Frauen der Generation von Alice Salomon, dieser Gründergeneration sozusagen, die verstanden, die sich um andere kümmern, als eine Stärke von Frauen, die sie aus ihrer Geschichte nehmen. Also sie haben sich nicht als defizitär verstanden, sondern als Personen, die was in die Gesellschaft einbringen können, was in dieser Gesellschaft fehlt, in der patriarchal dominierten Gesellschaft. Sie nannten das als Kulturaufgabe der Frau, so wurde es seinerzeit ja auch formuliert. Und die Kultur war eben eine soziale Kultur zu schaffen. Heute, wenn über die 83%, wird ja immer so kritisch gesprochen, als sei das was an Mangel. Und das kommt natürlich sicher durch die ganze Problematik der ungleichen Bezahlung. Also dass es so schwierig ist, dem gesellschaftlich die Anerkennung zu verschaffen, die es verdient. Also unsere Gesellschaft ist ohne soziale Arbeit ja überhaupt gar nicht und Sozialpädagogik, also die ganzen Bereiche, die da im Weiteren dazugehören, die Gesundheitsberufe und so, ja überhaupt gar nicht denkbar. Das ist eine Leistung von Frauen, das kann man mal würdigen auch und nicht unter, es sind immer noch so viele Frauen und damit ist es irgendwie unzureichend.
Ja.
Als würden erst die Männer das aufwerten können. Also, okay, jetzt wird es vielleicht ein bisschen polemisch, aber Ja.
Nee, ich verstehe, was Sie meinen. Aber da ist so spannend auch daran, und das deutet quasi auch die Erziehungswissenschaftlerin Professor Sagebiel an, dass so Salomon und dass so die Forderung von Salomon und ihren Mitstreiterinnen so geforderten Verbesserungen bisher ja leider da nur wenige Erfolge feiern konnten. Das haben Sie ja auch gerade gesagt, ne? Also sogenannte Frauenberufe, wie jetzt in der sozialen Arbeit, sind immer noch unterbezahlt. Frauen sind häufiger von Armut betroffen und auch ihr Wirken in der Wissenschaft und Politik wird da häufig wenig gewertschätzt. Und das gilt ja auch für das ganze Berufsfeld der sozialen Arbeit so als Ganzes. Da sagt Sagebier ja sogar, dass die soziale Arbeit unter einem generellen Statusdefizit da leiden würde. Und ich möchte jetzt das Gespräch auch gar nicht so pessimistisch enden lassen. Und frage sie halt deswegen eher, ja, was macht Ihnen da vielleicht Hoffnungen? Was haben Sie da vielleicht auch mitgekriegt auf dem 150. Geburtstag, der ja erst vor ein paar Wochen war, von Salomon? Welche Diskussionen werden da gerade geführt, die Ihnen etwas Hoffnung geben, wenn es um die Zukunft der sozialen Arbeit geht?
Ja, vielleicht kann ich doch noch einen halben Schritt zurückgehen.
Gerne, ja.
Die geschlechterspezifische Arbeitsteilung ist ja beileibe älter, viel, viel, viel älter als 150 Jahre. Und die Schwierigkeiten, die zu überwinden, mit denen haben wir sicher noch zu tun. Inwiefern dann Frauen, die spezifische Fähigkeiten einbrachten, die dieser Gesellschaft fehlen, da paradox sozusagen vielleicht mitgewirkt haben, solche Geschlechterstrukturen auch zu perpetuieren. Das sei dahingestellt, aber man kann es, ja, also da wiederhole ich mich, man kann das sicher nicht einfach gegen die wenden. Und dass das so schwierig ist, die Strukturen und die Ungleichheiten zu überwinden, das muss man, glaube ich, in einem viel größeren historischen Zusammenhang noch sehen. Gleichzeitig ist es ja so, dass es vorangeht. Also hier in Berlin laufen gerade Tarifverhandlungen im Bereich sozialer Arbeit und Erzieherinnen. Es gibt Streiks. Ja, also es tut sich immer nicht genug, aber es ist ja nicht so, dass es einfach stagniert. Ein anderer Ausdruck, also ich stimme dem bei, der These, dass der sozialen Arbeit die Probleme der Klienten quasi übertragen wird und die Gesellschaft will eigentlich mit diesem Problem nichts zu tun haben und das färbt dann auf die soziale Arbeit selber ab. Sie sprachen den 150. Geburtstag an, der am 19. April dieses Jahres gewesen wäre. Da hat die Alice-Salomon-Hochschule eine ganze Festwoche veranstaltet, in der es um sehr Unterschiedliches gegangen ist, aber auch um die Auseinandersetzung mit der Geschichte und mit Alice Salomon und mit Fragen, was können wir von ihr lernen oder ist sie noch aktuell oder jedenfalls aufgegriffen, also sie nicht nur als eine historische Figur irgendwie auf den Sockel gestellt, sondern sich wieder auseinanderzusetzen mit dem, was sie angeregt hat und wie man sich von ihr auch anregen lassen kann. Da kann ich vielleicht noch einen kleinen Nachtrag zu machen. Und das Zweite, was dazu berichten wir, dass das Berliner Abgeordnetenhaus, das ist das Landesparlament von Berlin, eine große Ausstellung einer bildenden Künstlerin zu Leben und Werk Alice Salomons gezeigt hat. Und der Präsident des Abgeordnetenhauses mit Hilfe dieser Ausstellung sozusagen, die Künstlerin heißt Dessa als Künstlername, sich ja Alice Salomon eine Anerkennung gezollt hat, die ihr bisher eigentlich auf der politischen Ebene ganz versagt worden ist. Das ist jetzt ein weites Feld nochmal, aber damit ist wirklich ein wirklicher Schritt gemacht worden. Und das bedeutet eben auch doch soziale Arbeit ja mehr zu würdigen. Also ich will das nicht überhöhen, aber es sind sicher Mosaiksteinchen, aber die sind es auf jeden Fall doch auch. Und ich kann vielleicht das nicht so pessimistisch beenden zu wollen, nochmal sagen, was das Inspirierende an der frühen Zeit der sozialen Arbeit, an den Schriften von Alice Salomon, ist, dass Sie der sozialen Arbeit wirklich einen weiten Horizont eröffnet haben. Sie ist ja ausgezeichnet worden 1932, weil sie für das Wohl der Menschheit Entscheidendes geleistet hat. Und genau darum geht es sozialer Arbeit. Soziale Arbeit ist nicht national begrenzt. Soziale Arbeit kann nur funktionieren, wenn sie eine internationale, eine globale Orientierung hat. Und es geht nicht nur um, wie nennt man das, Flickschusterei, sondern es geht eigentlich darum, jedem Einzelnen zu einem glücklichen Leben zu verhelfen. Das sind Formulierungen, die trauen wir uns, glaube ich, gar nicht mehr in den Mund zu nehmen. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, sich damit nochmal zu konfrontieren und sich zu überlegen, was will ich eigentlich mit meiner Arbeit? Wohin soll die führen? Ja.
Das große Ganz, worum es geht, ist sicherlich nicht veraltet, aber mittlerweile hat sich klar auch so ein Frauen- und Menschenbild verändert. Die Gesellschaft ist insgesamt diverser so, und so strukturelle Benachteiligungen sind zwar sicherlich nicht beseitigt, aber dennoch hat man sie auf jeden Fall mittlerweile auch auf dem Schirm. Wieso finden Sie es denn dennoch wichtig, sich mit der Arbeit der ersten Frauenbewegung innerhalb der sozialen Arbeit zu beschäftigen?
Also ich glaube, für diejenigen, die sich selber für die soziale Arbeit entschieden haben, also Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter werden zu wollen, sein zu wollen, ist die Beschäftigung mit der Geschichte, und das sind zwei Aspekte, wenn ich es grob vereinfache, der Geschichte, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, sicher eine Möglichkeit, eine berufliche Identität zu entwickeln oder verstärken und sich in einen, ja, in einen historischen Kontext dazugehörig fühlen zu können und daraus, glaube ich, auch eine Kraft gewinnen zu können. Die beiden Aspekte sind nochmal die inspirierende Anfangszeit, die Unerschrockenheit, mit der diese erste Generation der Sozialarbeiterin sich Probleme zugewendet haben, sie in die Hand genommen haben, Lösungen gesucht haben, an die Öffentlichkeit gegangen sind. Ein ganz wichtiger Aspekt Sozialarbeiter, was ich an Unrecht entdecke, muss ich öffentlich machen, weil sonst kann dieses Unrecht gar nicht bekämpft werden. Und der zweite Aspekt ist hier in der Geschichte in Deutschland der Nationalsozialismus, wo man sich konfrontieren kann mit der, nochmal ganz anders, mit der Verantwortung, die man als Sozialarbeiterin, als Sozialarbeiter hat und die manchmal so wenig klar zu erkennen ist oder auch Mut braucht und sich damit auseinanderzusetzen, wo, an welchen Prozessen ist man eigentlich beteiligt? Will man daran beteiligt sein? Gibt es Alternativen? Kann ich da eine Kritik anbringen? Kann ich mich gegen was stellen? Also dafür, glaube ich, hilft tatsächlich die Auseinandersetzung mit der historischen Entwicklung sehr viel. Ja, vielleicht könnte ich anfügen, dass das Alice-Salomon-Archiv, das ist ja ein öffentlich zugängliches Archiv, man kann es besuchen, man kann da auch Lehrveranstaltungen drin organisieren. Manchmal, Corona-bedingt, war das jetzt etwas schwierig. Also das ist eine Möglichkeit, an den Ort sich zu begeben, wo die soziale Ausbildung und im weiteren Umfeld die soziale Arbeit auch ihren Ausgang genommen hat. Ein sehr schönes Gelände nebenbei gesagt. Und zum Zweiten sich da mit der Geschichte auseinandersetzen und auch durchaus spezifischer, nicht nur so überblickshaft und mal Quellen anzugucken. Und also da denke ich, ist es eine Möglichkeit und eine gute Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen und da mal eine Studienfahrt hinzumachen.